Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Der deutsche Regisseur Julian Radlmeier ist ein Experte für diskursive Komödien, die keine Angst haben, auch mal von einer Gesellschaftsutopie zu träumen. Davon erzählte er schon in der Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes. Davon erzählt er jetzt auch in seinem neuesten Spielfilm Blutsauger, der Donnerstag in unsere Kinos kommt. Es ist eine marxistische Vampirkomödie geworden, mit einer Vampiraristokratin als Hauptfigur, gespielt von Lilith Stangenberg. Die Handlung, die spielt in den 1920er Jahren. Ein aus dem bolschewistischen Russland geflohener Schauspieler gibt sich in der Ostseevilla einer deutschen Fabrikbesitzerin als ein Regisseur aus. Die Aristokratin ist entzückt, sie will sofort in diesem neuen Film von ihm mitspielen. Es soll natürlich ein Vampirfilm werden. Das Kapital von Karl Marx stand Pate für diesen Film und deshalb wollte ich von Julian Radlmeier wissen, als ich ihn vor der Sendung sprechen konnte, ist denn das Kapital im Grunde ein Vampirroman, also eine Gothic-Novel?
Also tatsächlich, wenn man das Kapital liest, dann ist man erstmal erstaunt, dass es da wimmelt vor irgendwelchen sagenhaften Gestalten von Vampiren und bis Werwölfen über Gespenster. Und Marx hat sich eben seinerzeit sehr stark von der Populärkultur einfach der 1800er Jahre inspiriert. Und das findet sich eben alles in dem Buch wieder. Und ich dachte dann eben, dass es interessant sein könnte, ihn da sozusagen wirklich beim Wort zu nehmen und diese Gothic-Novel-Ebene des Kapitals in einen Film zu übersetzen.
Also es geht ja ganz konkret zunächst um einen Satz aus dem Kapital. Damit beginnt ja auch der Film, ne? Das Kapital ist verstorbene Arbeit, die sich nur vampirmäßig belebt durch Einsaugung lebendiger Arbeit. Und Sie haben ja schon häufiger erzählt, dass die marxistischen Lesezirkeln etwas ist, was Sie auch verfolgt hat. Und als Student haben Sie ja mitgemacht. Und genau so haben sie sich über die Texte von Marx gebeugt. Aber wie entsteht denn jetzt aus so einem Satz ein Film bei Ihnen?
Also der Film beginnt ja tatsächlich mit einer Lesegruppenszene. Und ich war eben auch in einer Lesengruppe, wo man sich dann gleich in Haarspaltereien irgendwie verkeilt hat. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Kapitel wir in der Konstellation geschafft haben, nicht so viele. Das war eben so ein thematischer, einer von vielen eigentlich thematischen Ausgangspunkten, muss ich sagen. Und mich hat eben interessiert, diese Figur des Vampirs sozusagen als Verkörperung oder als Metapher für sozusagen die herrschende Klasse in Anführungszeichen. Und eigentlich geht es eigentlich sozusagen dann um eine Liebesgeschichte unter Vorzeichen einer eigentlich krassen Hierarchie, gesellschaftlichen Hierarchie, die gleichzeitig präsent ist.
Ist das der Grund, warum die Handlung des Films in den 1920er Jahren spielt? Also es funktioniert so wunderbar auf mehreren Ebenen, denn vor genau 100 Jahren kam Nosferatu ins Kino, also der Vampir im Kino wurde quasi geboren, auch an der Ostsee, wo ihr Film spielt. Was macht aus den 1920er Jahren so eine gute Zeit, dass der Vampir quasi in der Luft lag? So eine vampiristische Umgebung, müsste man sagen.
Also es hatte einen sehr konkreten Ausgangspunkt, der auch im Film wirklich vorkommt. Nämlich, ich hatte in einer Biografie über den sowjetischen Regisseur Sergei Eisenstein, dessen großes Projekt es mal gewesen ist, eine Verfilmung wirklich auch von Karl Marx, das Kapital irgendwie auf die Beine zu stellen. Das hat er dann nie realisieren können. Und in diesem Buch, darin gab es einen für mich merkwürdigen Satz, nämlich, dass er in der Rolle des Trotzkis in seinem Film Oktober über die Oktoberrevolution einen Laiendarsteller besetzt hatte, der im wahren Leben eine Art Zahnarzt gewesen sei. Und das war irgendwie eine merkwürdige Anekdote. Ich habe mich gefragt, was ist das, eine Art Zahnarzt? Und bei Zahnarzt denkt man natürlich irgendwie auch an Vampire. Und irgendwie dachte ich dann, dieser falsche Zahnarzt und der echte Vampir, das ist irgendwie eine gute Konstellation für die Geschichte. Und diese Geschichte, also diese Anekdote, historische Anekdote, spielt eben in den 20er Jahren. Und da lag das natürlich auf der Hand. Und dann auf der anderen Seite sozusagen sind ja die 20er Jahre, ohne dass ich jetzt den Vergleich zu stark machen würde, aber auch irgendwie so die Zeit, in der so rechtsextreme Bewegungen in ganz Europa, auf der ganzen Welt eigentlich immer stärker wurden. Und das ist etwas, vor dem man heute vielleicht auch wieder ein bisschen Angst hat, anders aber doch. Und deshalb dachte ich, ist das irgendwie eine Zeit, die interessant ist.
Das ist sowieso eine Zeit, die jetzt gerade sehr präsent ist in Spielfilmen und in Serien, also jetzt von Fabian, von Dominik Graf, ihr Film natürlich, aber auch Babylon, die 20er Jahre als auch Clash von extremen Ideologien an sich, also nicht nur der Recht, aber auch der Linken letztendlich, oder?
Ja, irgendwie scheint das so ein bisschen gerade irgendwie ein Bedürfnis zu geben, sich damit auseinanderzusetzen, womit wir ein bisschen sozusagen ästhetische Probleme hatten. Es gibt diesen 20er-Jahre-Fetisch, das wilde Berlin und so, und das ist schon eigentlich jetzt relativ abgenudelt und hat man nicht mehr so Lust drauf. Und deshalb haben wir uns eigentlich entschieden, davon relativ weit wegzugehen und eigentlich eine sehr anachronistische 20er-Jahre auch zu erzählen und mehr zu gucken, okay, was ist ein Bezug, den man zur heutigen Zeit eigentlich herstellen kann? Und ein sehr sozusagen plakatives Beispiel, zum Beispiel die Vampirin Octavia Flambo-Jansen fährt auf einem Motorrad und da haben wir uns eben entschieden, eine Kawasaki, eine ganz moderne Kawasaki aus der Heutezeit zu benutzen, um eigentlich dann eher wiederum den Geschwindigkeitsrausch der 20er Jahre sozusagen mit unserer heutigen Ästhetik irgendwie auszudrücken.
Das ist ja ganz interessant. Sie spielen ja auch mit so Erwartungshaltung an den Vampirfilm. Also wie gesagt, es spielt an der Ostsee, ne? Es ist vor allem hell, es ist ein Sommerfilm, müsste man sagen. Graf Dracula ist eine Gräfin, das haben wir gerade schon gehört. Octavia, Besitzerin der lokalen kosmetischen Fabrik. Das ist eine ziemlich gelangweilte Person, wenn wir sie da kennenlernen. Und plötzlich trifft sie auf diesen geflohenen russischen Schauspieler, der sich als Baron ausgibt, also eigentlich ein Betrüger ist. Aber sie ist so unglaublich fasziniert von diesem Fremden. Was fasziniert sie denn an ihm?
Also ich denke tatsächlich, es ist bei ihr so eine... Also sie imaginiert ihn so als Romanfigur und er hat eigentlich eine relativ leidvolle Erfahrung gemacht. Er ist eben aus politischen Gründen aus einem Film rausgeschnitten worden, hat irgendwie eine beschwerliche Reise, eine beschwerliche Flucht hinter sich und landet dort und irgendwie findet sie diese Leidensgeschichte irgendwie aufregend und irgendwie sexy oder so wahrscheinlich. Und er natürlich aus einem Überlebensdrang heraus sieht sich sozusagen auch in der Not, diese Projektion dann auch zu bedienen und da auch mitzumachen und sieht eben für sich auch irgendwie eine Chance, vielleicht irgendwie Halt zu finden. Und ich glaube, so funktioniert eben diese Konstellation auf einer gegenseitigen Projektion.
Ja. Aber es ist auch ein Flirt mit dem Sozialismus. Also wir haben da die Vampirin, die Gräfin, die Großgrundbesitzerin und Großkapitalistin, die das plötzlich ja sehr sexy findet, diese Ideen. Oder täuscht sie das nur vor?
Naja, es ist, glaube ich, auch so was, was man ja häufig sieht. Also ich glaube, dass es bei ihr so ein Flirt gibt mit so sozialistischen Ideen, die sie so lange gut findet, solange sie sozusagen von der Nivellierung, die das bedeuten würde, ihrer Klassenposition irgendwie, solange sie das nicht betrifft und solange sie so salonmarxistisch einfach mit den Ideen so spielen kann und eben sich so ein bisschen mit so einem verruchten Pseudorevolutionär so umgeben kann, findet sie das gut. Wenn ihre Position dann tatsächlich bedroht wird, dann wechselt sie eigentlich ganz schnell die Seiten auch im Laufe des Films.
Es ist ja auch eine Reflexion über die Frage, wie sehr Ideologie und Kunst eigentlich Hand in Hand gehen. Denn der Baron, Sie haben es erwähnt, wird aus einem Film rausgeschnitten, aus Oktober von Eisenstein, weil er den Trotz gespielt. Und das gefällt Stalin ja wieder nicht. Also das Eingreifen der Politik in die Kunst, ne, das ist etwas, was diese Zeit übrigens prägt, aber vielleicht auch unsere Zeit. Was interessiert Sie an diesem Zusammenspiel eigentlich?
Naja, das ist ja eine sehr komplexe Ebene, also und über die man ja immer mehr auch nachdenkt. Also sozusagen, welche Bilder produziert man, was haben die für eine Wirkung? Und in den 20er Jahren hatte man, oder gerade in der Sowjetunion, natürlich diese sehr direkte Zensur, wo irgendjemand in einem Zensurbehörde saß und gesagt hat, nee, das muss rausgeschnitten werden. Heute gibt es vielleicht andere Arten von
Cancel Culture?
Naja, gut, jetzt habe ich gerade gemerkt, oh, jetzt befinde ich mich auf einem gefährlichen, ja. Jetzt habe ich einen gefährlichen Satz. Nein, also ich finde, viele Sachen, die da sozusagen gefordert werden, sind ja auch total unterstützenswert. Und so möchte ich mich gar nicht verstanden werden. Also ich unterstütze da sehr viel und dass man dann höre, also versucht, sich bewusst zu werden, was man eigentlich für Bilder produziert. Das ist ein total hohes Gut, dass man eben nicht mehr jeder irgendwie mit seiner Künstlerwurstigkeit da alles raushaut, was ihm gerade irgendwie so durch den Sinn kommt, sondern dass man versucht, da bewusstere Bilder zu produzieren.
Aber wie ist das eigentlich dann für Sie? Weil eigentlich ist ja das Kino ein Ort, wo wir uns darauf geeinigt haben, es gibt einen Autoren, einen Regisseur, der etwas in der Hand hat. Auf der anderen Seite ist das Kino eine kollektivistische Kunstform. Wie arbeiten Sie denn dagegen? Weil das ist ja auch jetzt ein zentraler Aspekt dessen, wie reden wir über Filme, wer macht sie, wer zeigt was. Also es sind ja große, ja, letztendlich auch ideologische Fragen, die sich gerade auch wieder gestellt werden und auch wieder sehr heftig debattiert werden.
Also ich glaube, das ist so, natürlich am Ende irgendwie bin ich relativ zentral verantwortlich für das, was ich da sozusagen als Regisseur doch verantworte, aber ich versuche oder wir versuchen doch immer eine Diskussion am Laufen zu halten mit den Leuten, die mitmachen, die irgendwie sagen, wenn sie irgendwas stört, wenn sie irgendwas blöd finden. Und da sind auch sozusagen einige Sachen im Laufe des Entstehungsprozesses wirklich auch verändert worden am Drehbuch oder wo Leute sagen, ist das nicht ein bisschen komisch? Und ich glaube, wenn man so ein bisschen im Gespräch miteinander bleibt, kann man eigentlich zu ganz guten Lösungen kommen und sozusagen problematische Stellen auch erkennen. Und gleichzeitig ist das wahrscheinlich so, dass den Film, den man nicht mehr kritisieren kann oder so, das gibt es wahrscheinlich auch nicht. Aber ich glaube, wir versuchen einfach als Gruppe oder so, als Team, da eine Diskussionskultur irgendwie aufrechtzuerhalten.
Sie fangen ja gerade erst eine Karriere an, haben aber schon wirklich eine große Gruppe an Filmen gemacht. Interessanterweise zieht sich ja ne, die Frage der Ideologie, vor allem des Marxismus durch diese Filme, auch durch die wunderbaren Filmtitel. Wie würden Sie denn eigentlich selbst Ihre Methode beschreiben? Was ist das? Irgendwas zwischen Marx-Exeget oder dann doch eher der Salon-Marxismus? Wozwischen bewegt sich das? Ist das eine Absicht, eine Agenda?
Also es ist, glaube ich, eher eine, für mich ist es so ein Denkprozess und eine Auseinandersetzung. Also ich glaube, wir leben einfach mit dem Erbe auch des 20. Jahrhunderts und so der großen Ideologien, und gleichzeitig steckt er in der Marx-Ursprungsidee, die ja vielleicht eigentlich pervertiert wurde in den Staaten, die versucht haben, diese zu realisieren, steckt doch etwas sehr Interessantes, nämlich eine Idee von Gleichheit, von Gerechtigkeit, von sozialer Gerechtigkeit, wo immer noch eine Sprengkraft und eine auch demokratische eigentlich Sprengkraft drinsteckt. Also sozusagen die Idee, dass jeder für seine Arbeit sozusagen gleich wertgeschätzt werden sollte oder sowas, ist ja was man eigentlich immer noch sozusagen nicht geschafft hat, irgendwie umzusetzen, und was eigentlich ein demokratisches Ideal ist und gerade kein, sagen, autoritäres. Und das ist was mich interessiert. Aber ich glaube, weil Sie nach meiner Methode fragen, ich glaube, das ist so ein offener Denkprozess und eine spielerische Kombinatorik. Und ich glaube, ich versuche, Elemente miteinander ins Spiel zu bringen, Komödienelemente, Theorieelemente, Fabulation, Romanfragmente, Figuren verschiedenster Hintergründe, auch verschiedenster sozusagen Fallhöhen, also von der Karikatur zu der vielleicht auch psychologisch differenzierter betrachteten Figur, und irgendwie wie in so einem Labor, wie in so einem, das irgendwie aufeinander prallen zu lassen. Ich weiß nicht, also auf der einen Seite hat das dann vielleicht irgendwie auch so filmkulturelle Referenzen, und auf der anderen Seite bin ich auch irgendwie mit den Simpsons oder sowas aufgewachsen, also mit einer Popkultur der 90er Jahre, wo auch einfach sehr viel miteinander kurzgeschlossen wird.
Wäre denn Karl Marx jetzt auch ein Kinogänger, oder wäre er lieber Regisseur, oder würde er das Kino ablehnen, grundsätzlich so als Medium?
Ach eben, Marx war ja offener als, also Marx hat ja nicht umsonst gesagt, dass er kein Marxist sein möchte, sozusagen diese Haltung diese strengen sozusagen Bewahrer des reinen Wortes oder was. Das war jetzt vielleicht nicht so der marxische Impuls, und nee, wie man sieht, also wenn er die Popkultur der seiner Zeit eingebaut hat in das Kapital, dann wäre er heute bestimmt auch, vielleicht wäre ihm das Kino auch schon wieder zu old, keine Ahnung.
Vampire, Kommunismus, alles, was man sich nur vorstellen kann, in eigentlich einem sehr unterhaltsamen sommerlichen Film, Blutsauger. Julian Radlmayr, der Regisseur, war unser Gast. Vielen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank nochmal für die Einladung.